allen vorangegangenen Regierungen und auch nachkommenden Regierungen ist das Thema Kunst, Kultur, Sport. Meistens so, ja, das müssen wir auch noch irgendjemandem geben, wer macht. Vogler, wurscht, Drache, wurscht, jetzt Babler, wurscht.
Der Satz, der am öftersten gefallen ist, wenn mich jemand zum ersten Mal persönlich in einem Gespräch gesehen hat, war: Du bist ja gar nicht so. Und das hat mich am Anfang ein bisschen stutzig gemacht, weil man gedacht hat, was hat sie dir erwartet? Wir befinden uns immer noch am Anfang einer Entwicklung, die unser gesamtes Dasein verändern wird. Nicht nur technologisch und wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und in der Art und Weise, wie wir über Menschsein an sich nachdenken.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Gernot Blümel war von 2017 bis 2021 einer der erfolgreichsten Politiker Österreichs. Er war Kanzleramtsminister, Finanzminister, enger Vertrauter von Sebastian Kurz. In seine Amtszeit fällt einiges. Eine Bundesexekution, weil er dem Verfassungsgerichtshof Akten verweigerte. Internationale Schlagzeilen wegen eines Budgetfehlers, der Österreich zur Pointe machte, und eine Regierung, die das Land polarisiert hat wie kaum eine andere. Eine Hausdurchsuchung als amtierender Minister. Heute baut er in Venedig ein Forschungszentrum für künstliche Intelligenz auf. Gernot Blümel steht weiterhin zu seiner Politik von damals, auch zu dem Satz, koste es, was es wolle, einer Devise, unter der Österreich Corona-Hilfen ausgeschüttet hat und die Staatsschulden um über 100 Milliarden Euro gestiegen sind. Genau deshalb reden wir heute mit ihm. Sich anderen Meinungen auszusetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich bin Stefan Zöckling. Willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Gernot Blümel. Wie schon gesagt, ehemaliger Finanzminister und heute Managing Director eines KI-Forschungszentrums in Venedig. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Du warst auch Medienminister und warst als Kanzleramtsminister zuständig für EU, Kunst, Kultur und Medien, davor Mediensprecher der ÖVP. Du hast eine ORF-Reform-Idee über den Stiftungsrat damals vom damaligen Kanzler Faymann als völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar kritisiert. Aber immer gesagt, die ÖVP sei offen für eine ORF-Reform. Jetzt lassen wir noch einmal die Tagespolitik beiseite, aber der ORF ist per se, und das ist das, was in für mich ein bisschen vergleichbar macht mit Ärztekammer, Wirtschaftskammer und vielen anderen Systemen in diesem Land, stark reformbedürftig, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen, nach der Affäre Weismann. Was wäre deine, wenn du heute Medienminister wärst, wie würdest du den ORF neu aufstellen im Sinne eben Artificial Intelligence, Social Media, Streaming, all der Dinge, die uns halt beschäftigen, wo die Generation unserer Kinder heute sagt, ORF, was ist das genau? Was wäre das Konzept oder das Rezept für einen modernen ORF, auch wiederum als Leitmedium und als unabhängiges Medium, glaube ich, wichtig für das Land?
Also wie du vorher schon richtig gesagt hast, als ehemaliger Politiker will ich aktuellen Politikern jetzt keine Ratschläge geben. Das habe ich mich damals immer geärgert, wenn das ehemalige Politiker gemacht haben, und daraus habe ich mir versprochen zu lernen, um das nicht aktuellen Politikern weiterzugeben. Aber ich kann dir natürlich sagen, was ich damals geplant gehabt hätte als Medienminister, wenn uns Ibiza nicht dazwischen gekommen wäre. Wir haben begonnen mit einer Medienenquete. Also es war klar, dass medienpolitisch was passieren muss. Medienpolitik ist in Österreich eigentlich eines der großen Stiefkinder immer gewesen und hat sich aus Sicht mancher darin erschöpft, sich bei Journalisten über Berichterstattung zu beschweren, was nichts mit Medienpolitik zu tun hat. Aber die Grundstruktur des ORF-Gesetzes, die ist ja aus den 70ern. Da steht drinnen, dass der ORF die Aufgabe hat, als Öffentlich-Rechtlicher in jede Ortschaft Information zu bringen und dafür zu sorgen, dass das passiert, weil privat wird das nicht passieren, weil das Schab bringt kein Geld etc. Also diese Verpflichtung zur Information, die geografisch überall sein soll, das hat sich in einem Internetzeitalter mehrmals schon überholt. Und das nur als Beispiel dafür, wie antiquiert Teile des ORF-Gesetzes sind. Der zweite Punkt ist, dass ich natürlich über das Internet, die Digitalisierung, jetzt durch künstliche Intelligenz, das gesamte Spiel der Medien massiv verändert hat, was Werbeeinnahmen betrifft etc. Wir haben in Österreich eine immer noch extremst vielfältige Medienlandschaft, die aber auch sehr intensiv über staatliche Förderinstrumente auch gefördert wird. Und es gab immer diesen Zwist zwischen dem Öffentlich-Rechtlichen und dem Privaten. Also früher auf einer medienpolitischen Bühne Alexander Vrabetz als ORF-Generaldirektor gegen Markus Breitenegger, damals Puls4-Chef und Verband österreichischer Privatmedien, das war wie Simmering gegen Kapfenberg. Und ich war eine Zeit lang Mediensprecher und dann Medienminister. Also ich habe das über fast 10 Jahre verfolgt. Das war, also du hast gewusst, was jeder sagt, aber es war einfach ein Schlammcatchen. Und jeder hat natürlich seine Interessen vertreten. Und mein Ziel war es, dass diese Art von Konfrontation nicht mehr stattfindet, sondern dass diese zu Partner werden. Das heißt, dass der Öffentlich-Rechtliche und die Privaten mehr voneinander haben und füreinander haben. Jetzt ist es so, dass der ORF immer schon mit recht viel Gebührengeld ausgestattet war und dass das für die Privaten nachvollziehbarerweise ein Dorn im Auge ist, weil die natürlich weniger Spielraum haben, Produkte zu lancieren als jemand, der viel Geld hat. Und deswegen war es mein Ziel zu sagen, dass der ORF stark bleiben muss, aber die Verpflichtung zur Kooperation mit österreichischen Privaten hat. Eine Idee war beispielsweise, dass öffentlich-rechtliche Inhalte, die der ORF produziert, nach einer gewissen Zeit gratis den österreichischen Privatmedien zur Verfügung gestellt werden müssen. Das heißt, dass sich jedes private Medium aus dem Archiv des ORF bedienen kann und selbst damit Sendezeit produzieren kann, gratis. Warum ist das aus meiner Sicht richtig? Weil öffentlich-rechtliche Inhalte sind super, aber es bringt nichts von keiner Sicht. Man produziert sie ja mit Geld, damit sie gesehen werden. Exakt, erster Punkt. Zweiter Punkt, die Frage der Werbeeinnahmen, die natürlich immer mehr im digitalen Raum stattfinden, weil das gedruckte Inserat immer weniger wird. Die einnahmenstärkste und reichweitenstärkste Nachrichtenseite Österreichs im Netz ist die sogenannte blaue Seite des ORF. Und meine Idee war damals, dass wir einen gemeinsamen Vermarktungsring aller österreichischen Privaten und dem ORF bauen, wo wir den ORF dazu verpflichten, eine Vermarktungsgemeinschaft mit dem ORF, mit den Privaten über die blaue Seite einzugehen und die Einnahmen, die dort lukriert werden, aber nicht dem ORF zugutekommen, sondern dem Privaten. Mit diesem Mechanismus hättest du den Effekt gehabt, dass niemand aus den privaten Medien mehr überhaupt sagt, man soll den ORF beschneiden, die blaue Seite weg oder sonst irgendwas, sondern im Gegenteil ein Interesse daran haben, dass weiterhin öffentlich-rechtliche Inhalte gezeigt werden. So, jetzt kannst du fragen, warum das alles nicht passiert ist. Und da ist wieder das berühmte Wort Ibiza zu sagen, denn die Verhandlungen zum ORF-Gesetz waren schon recht weit gediegen, ein Jahr nach der Medien-Enquete und dann kam Ibiza, dann kam der Abbruch und mit den Grünen war das in der Form natürlich nicht umsetzbar.
Aber das heißt im Prinzip, die Öffnung eines Monopols für alle Privaten wäre im Prinzip ein Teil der Lösung
das gewesen. Das war damals, also was öffentlich-rechtliche Inhalte betrifft, ist das immer noch möglich. Was den Vermarktungsring betrifft, ehrlicherweise ist da, glaube ich, der Zug abgefahren, weil mittlerweile hat jedes private Medium eine eigene Vermarktungsplattform, eine eigene Paywall etc. Weiß nicht, wie gut das funktioniert, aber da hat man sich jetzt für diesen Weg entschieden und damit ist dieser Zug bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, leider abgefahren.
Die Funktion, die du begleitet hast als Medien-, Kunst-, Kulturverantwortlicher in der Regierung, wenn ich das so überspitzt sagen darf, warst du einer der wenigen, die als leuchtendes Beispiel herausgestochen sind, im Sinne dessen eine Kompetenz zu haben, in allen vorangegangenen Regierungen und auch nachkommenden Regierungen ist das Thema Kunst, Kultur, Sport meistens so, da, das müssen wir auch noch irgendjemandem geben, wer macht es? Kogler, wurscht, Strache, wurscht, Babler, wurscht. Wie kann eigentlich eine Nation wie Österreich, die sich definiert zu einem weiten Teil aus Kunst, Kultur, auch Medien mit unglaublichen Erfolgen in Filmen, Viele große Schauspieler, Regisseure sind de facto aus Österreich kommend in die USA ausgewandert und waren dort unglaublich erfolgreich. Wir haben unglaubliche Literaten hervorgebracht, wir haben unsagbar viele erfolgreiche Sportler hervorgebracht. Und diese Themen auf der politischen Bühne werden behandelt, als wären sie, gelinde gesagt, wurscht. Warum ist das bei uns so, anstatt herzugehen und zu sagen, das ist eigentlich ein Teil unserer wirklichen Identität, das in der Schule schon zu stärken, die berühmte tägliche Turnstunde, den Sport zu stärken, Kunst, Kultur, Tourismus, ja, also das in Wahrheit weiter hochzuheben, als zu glauben, wir können, keine Ahnung, als Chip-Hersteller realisieren. Eine Kulturfrage? Ist das eine Politikfrage, dass man sagt, also in der Politik hat das keinen Stellenwert oder wird so nie mitgemacht?
Teil die Kritik nur zum Teil. Also es gibt natürlich ein paar Beispiele, die jetzt nicht als leuchtend gelten können in dem Bereich, aber es gibt auch andere, die das wirklich großartig mit viel Hingabe gemacht haben. Da fange ich wieder in der Wolfgang-Schüssel-Zeit an mit einem Franz Morak, der damals Kulturstaatssekretär war, der wirklich Großartiges geleistet hat in dem Bereich, gegen seine eigene Community, wenn man so will, also die Demonstrationen, die es damals gegeben hat, auch gegen ihn, gegen die Regierung Schüssel, hat er alle durchgestanden und wirklich für die Künstlerinnen und Künstler Großes geleistet. Es gibt aber auch SPÖ-Politiker wie die Claudia Schmidt beispielsweise, die da viel gemacht hat. Also ich würde den Befund, was Kultur betrifft, so nicht teilen, ehrlicherweise. Ich glaube immer noch, dass, wenn man sich auch finanziell ansieht, dass das in Österreich einen sehr hohen Stellenwert hat. Auch dafür zum Beispiel rechtfertigt sich ein Teil der sogenannten OF-Gebühren, weil die Übertragung der Salzburger Festspiel-Performance an einem Samstagabend, das würde ein Privatsender wohl nicht machen, weil du nur 30, 40, 50.000 Zuschauer hast. Aber der ORF hat die Aufgabe, es zu tun und tut es daher. Also ich glaube, da ist Österreich wirklich nicht schlecht aufgestellt. Was den Sport betrifft, kann ich es weniger sagen, weil ich da weniger Expertise habe. Aber ja, es besteht die Gefahr, dass manchmal diese Bereiche eher als Feigenblatt herhalten müssen.
Hattest du als Medienminister wirklich mit jetzt Hand aufs Herz in der Vergangenheit eine medienpolitische Agenda oder eine parteipolitische Agenda?
Ich habe es vorher versucht zu erklären, was meine Idee für den Medienstandort Österreich war. Und jetzt kannst du sagen, es war eine parteipolitische, weil ich ein Parteipolitiker war. Ich habe es für eine gesamtmedienpolitische gehalten und ich glaube, das war auch, wäre auch eine der weittragendsten gewesen, die sich bis dato entwickelt hätte.
KI, großes Thema. Du leitest jetzt den Mare Technopark in Venedig, am Gelände eines ehemaligen Krankenhauses am Lido. Riesengroß, 900 Forschende, Wohnraum für 600 Menschen, 42.000 Quadratmeter. Daneben schreibst du jede Woche über philosophische Fragen. Du bist ja nicht nur Betriebswirt, sondern auch fertiger Philosoph. Bist ja Doktor der Philosophie, wenn ich das...
Magister
der Philosophie. Hat dir das Philosophiestudium in der Politik geholfen?
Sehr. Wirklich sehr. Ein Teil der Tätigkeit, die du als Politiker natürlich hast, ist, dir eine Meinung zu bilden, einen Zugang zu einem Thema zu finden, worin du nicht gelernter Experte bist. Das ist einfach so, wenn du Berufspolitiker bist. Und gerade dann hat die Philosophie mir immer einen eigenen Zugang zu einem Thema ermöglicht. Denn es gibt de facto kein Thema, das in der Philosophiegeschichte nicht irgendwie adressiert oder abgebildet worden ist. Und sich den Zugang zu einem Thema über die philosophiehistorische Annäherung zu suchen, hat mir immer geholfen, Dinge von Grund auf besser zu verstehen und auch bei vielen Auftritten das auch so zu kommunizieren, was aus meiner Sicht immer relativ gut angekommen ist, weil es nicht, ich sag mal, die übliche Herangehensweise von vielen ist, weil es vielleicht was Neues ist, weil es ein interessanter Gedanke ist und allein deswegen war es schon sehr, sehr wertvoll. Und darüber hinaus hat mich das Thema Philosophie immer schon fasziniert, egal ob das in der Schule war, deswegen habe ich es dann auch später studiert, neben dem BU-Studium. Und habe ich jetzt ein Buch geschrieben über künstliche Intelligenz und Philosophie.
Als nächste Frage kommen. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, ist man da, ich meine, man ist ja, glaube ich, in der Politik sowieso schon relativ einsam, aber als Philosoph in der Politik ist man dann komplett vereinsamt, wenn man nicht verstanden wird? Oder?
Wird das nicht so tragisch sehen, weil also während meiner politischen Zeit war da, oder sagen wir so, ich habe jetzt offensichtlich nicht den zugänglichsten Eindruck gemacht in der Politik. Vielleicht auch nicht den intellektuellsten. Wenn ich der Satz, der am öftersten gefallen ist, wenn mich jemand zum ersten Mal persönlich in einem Gespräch gesehen hat, war: Du bist ja gar nicht so. Und das hat mich am Anfang immer ein bisschen stutzig gemacht, wenn man gedacht hat, was hat sie dir erwartet? Aber offensichtlich war es wirklich so, dass auch wahrscheinlich durch mein Zutun, durch meine vielleicht etwas strengere Art oder Aussehen oder die Kombination des Ganzen eine Art von Präpotenz, Abgehobenheit oder Borniertheit zugesprochen worden ist von manchen nicht wohlwollenden Kommentatoren und dass das aber dann oft gegriffen hat. Und dieser Satz, du bist ja gar nicht so, der soll zeigen, dass bei den Leuten, mit denen ich viel Kontakt hatte, die mich gekannt haben, mit denen ich befreundet bin, da war das natürlich überhaupt kein Problem. Also da hat man sich sowohl verstanden als auch aufgehoben gefühlt. Das sind unterschiedliche Charaktere, die sich aber gegenseitig geschätzt haben. Das war, glaube ich, auch eine der großen Stärken von Sebastian Kurz, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten rund um sich zu versammeln und in kleinem Kreis extrem offen zu diskutieren. Bin immer überrascht, wenn ich irgendwo lese oder höre, der Kurz ist nicht kritikfähig. Ich habe überhaupt niemanden kennengelernt, der so kritikfähig ist wie der Sebastian Kurz, aber in kleinem Kreis. Kritikfähig zu sein, heißt ja nicht, sich von jedem anrotzen lassen zu müssen, sondern heißt, in dem Kreis derer, die du vertraust, sehr offen über alles diskutieren zu können, sich zu hinterfragen, eine Strategie neu aufzusetzen, offen und ohne Probleme die eigene Meinung zu sagen, selbst wenn sie nicht ankommt, das war alles gegeben.
Gut, ich meine, dazu muss man halt auch sagen, fairerweise aus der Geschichte kommend, waren natürlich viele Journalisten verleitet, euch auch gleichzusetzen mit der damals berühmten Bubalpartie eines Jörg Haider, weil ihr alle sehr jung wart, sehr dynamisch aufgetreten seid und ich meine, dass Sebastian in so jungen Jahren so erfolgreich wurde gemeinsam mit euch. Du sagst, ich zitiere das, in 100 Jahren wird in Geschichtsbüchern nicht stehen, wer Kanzler war, sondern dass unsere Zeit die Geburtsstunde der KI war.
Hundertprozentig richtig.
Hundertprozentig richtig?
Hundertprozentig richtig. Wir befinden uns immer noch am Anfang einer Entwicklung, die unser gesamtes Dasein verändern wird. Nicht nur technologisch und wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich und in der Art und Weise, wie wir über Menschsein an sich nachdenken. Aus der Philosophiegeschichte heraus, das, was den Menschen immer ausgemacht hat, das, was uns vom Tier unterscheidet, auf das, was wir Menschen immer stolz waren, als die Spezies, die legitimerweise den Planeten beherrschen darf, das war eigentlich die Vernunft und die Sprache. Nicht nur in der Bibel steht, am Anfang war das Wort, also das Wort der Logos als das Wesentliche, der Geist, die Vernunft, der Logos der Griechen als die allumfassende Vernunft, die dem Menschen zu eigen ist und deswegen unterscheidet er sich vom Tier. Und auf einmal können Maschinen sprechen. Und ich finde es so faszinierend, wie sich dann viele bemühen, Wissenschaftler, Intellektuelle, Experten, einen Grund zu suchen, warum das jetzt doch keine Revolution ist, warum das eigentlich doch nur eine technologische Weiterentwicklung ist. Diese Dinge sprechen. Wenn man sich dann die Frage stellt, was Intelligenz eigentlich ist, dann kommt man sehr schnell drauf, wir wissen es eigentlich nicht genau. Gemeinhin würden wir Intelligenz über Intelligenztests messen. diese Intelligenztests bestehen diese Dinge alle mit fliegenden Fahnen wesentlich besser als Menschen. Es hat diesen berühmten Turing-Test gegeben von Alan Turing, dem Vater des Computers in den 30er, 40er Jahren. Der ist so gegangen, dieser Test, da sitzt eine Person, die stellt Fragen an zwei Räume. In einem Raum befindet sich ein Computer, im anderen Raum ein Mensch. Und wenn der Fragesteller nicht mehr mit Sicherheit unterscheiden kann, welche Antwort von einem Computer und welche von einem Menschen kommt, dann gilt der Test als bestanden. Und dann gilt die Maschine als Intelligenz. Und das ist natürlich schon der Fall. Und nachdem das schon der Fall ist, bemühen sich jetzt alle zu sagen, naja, aber sie versteht nicht. Was heißt denn Verstehen eigentlich? Verstehen ist eine semantische Repräsentation von gewissen Funktionen und auch das hat KI, weil die sind basierend auf Vektordatenbanken, wo Begriffe in Bedeutungszusammenhänge gesteckt werden und daraus lernt die Maschine. So, jetzt kann man auch sagen, aber sie haben kein Bewusstsein. Das Lustige ist, wir wissen selbst nicht genau, was Bewusstsein ist. Ich kann nicht bestätigen, dass du Bewusstsein hast. Du wirkst so, als ob du eins hättest, aber ehrlicherweise, wenn ich mit meinem Gemini rede, dann wirkt das auch so, als ob es Bewusstsein hätte. Und so kann man das weiter deklinieren. Und der Endpunkt ist, wir müssen diesen Dingen Intelligenz oder Vernunft oder Verstand, ich mische das jetzt alles zusammen, philosophisch ein bisschen unsauber, zugestehen. Worin liegt jetzt das Problem? Das Problem liegt darin, dass wir in einer säkularisierten Gesellschaft die Basis von Demokratie und Menschenrechten, den Würdebegriff, auf der potenziellen Vernunftbegabtheit des Menschen aufbauen. Wir sagen, der Mensch besitzt deswegen Würde, weil er potenziell vernunftbegabt ist. Nicht, weil er einen Körper hat, nicht, weil er Emotionen hat, nicht, weil er Triebe hat, nicht, weil er Gefühle hat, nicht, weil er empathisch ist, sondern weil er potenziell vernunftbegabt ist. Jetzt müssen wir nach unseren eigenen Definitionen Maschinen diese Vernunftbegabtheit zugestehen. Was heißt das jetzt für die Basis von Demokratie und Menschenrechten? Gerade in westlichen Demokratien. Ich stelle mir vor, dass in ein paar Jahren jemand seinen Avatar, den er gefüttert hat, den er seit Jahren bespielt, der mit ihm redet, der vielleicht dann schon einen physischen Körper hat, wie auch immer der ausschaut, Persönlichkeitsrechte einklagt. Und wenn wir auf Basis von unserem Rechtssystem und unserem Begründungssystem diesen Prozess führen müssen, dann müssten wir dieser KI Menschenrechte zugestehen. Das heißt, das wird eine Debatte werden, die unglaublich breit werden wird und die im Übrigen nur westliche Demokratien betreffen wird. Nicht Autokratien, nicht Theokratien, weil dort ist die Würde des Menschen anders definiert.
Macht dir das Angst?
Es macht ein spannendes Kribbeln, weil in dem Bewusstsein, dass das passieren wird, und dass wir uns damit beschäftigen müssen, steckt natürlich auch extrem viel interessantes Potenzial. Nämlich die Debatte darüber, was denn dann eigentlich das Besondere am Menschen ist, wenn die Vernunft nicht mehr unser Alleinstellungsmerkmal definiert. Wir sind in einer Phase, wo wir zum ersten Mal seit...
Entschuldige, auch die Vernunft ist... zu definieren, oder? Für den einen ist Vernunft das und für den anderen das, oder?
Ja, aber wenn man jetzt im Sinne von Turing, ihr erkennt, wann es sich, also ehrlicherweise, ja. Wir wissen, ist das intelligent oder ist das nicht intelligent im Normalfall.
Aber das wissen die Intelligenten, die nicht intelligenten.
Nein, ich glaube, das ist eine Hausverstandsfrage. Ich glaube, das wirklich Spannende ist, dass wir uns neue Gedanken darüber machen müssen, was ist eigentlich das Besondere am Menschsein?
Ja.
In einer Phase, wo Maschinen denken können.
Ich glaube aber auch, dass es dann am Ende des Tages so weit geht und ich erlebe das im täglichen Geschäft bei mir. Was ist Hausverstand?
Das ist eine großartige Frage. Hausverstand ist ein Begriff, der schwer übersetzbar ist in eine andere Sprache, weil es gibt Common Sense Philosophie, aber das ist nicht dasselbe. Common Sense ist eine angloamerikanische Strömung der Erkenntnistheorie, die sagt, naja, wenn ich es sehe, wenn ich es angreifen kann, dann ist es schon real. Aber Hausverstand bedeutet aus meiner Sicht mehr eine kulturell geprägte, intuitive Erkenntnisform. Das heißt, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, die Geschichte, die ich habe, die in meinem Land ist, die prägt, die ist Voraussetzung für die Art und Weise, was ich als Richtige kenne, was ich nicht als Richtige kenne, meinen Wertekompass etc. Und das ist das, was ich als Hausverstand definieren würde. Man weiß aber auch intuitiv, was richtig ist und was nicht richtig ist, innerhalb gewisser Grenzen natürlich. Deswegen ist Hausverstand sehr, sehr unscharf, er eignet sich nicht für juristische Definitionen, aber irgendwie können wir ohne ihn auch nicht leben.
Du baust dieses Forschungszentrum in Venedig, nicht in Wien, nicht in Berlin, nicht in Tel Aviv, nicht mit EU-Förderung. Ist das ein Zeichen dafür, dass Europa Innovation nur dann zustande bringt, wenn wirklich Privatleute es in die Hand nehmen? Warum Venedig?
Mehrere Antworten. Erstens, dahinter steht der Gründer und Mehrheitseigentümer der Compo Group Medical. Das ist ein deutscher Medizinsoftwarekonzern. Die machen Arztpraxensoftware, Kliniksoftware, machen 1,3 Milliarden Umsatz, haben knappe 10.000 Mitarbeiter, sind seit Jahrzehnten Vorreiter in diesem Bereich und haben dadurch viel Erfahrung mit dem Thema primärmedizinische Daten, Patientenakten etc. Und natürlich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz soll das zum Guten der Patienten und der Ärzte auch nutzbar gemacht werden, damit Ärzte mehr Zeit für die Patienten haben, damit die Diagnosen klarer gestellt werden können etc. Und eine Erkenntnis liegt auch noch dabei, nämlich, dass erstens diese KI-Talente, die man dafür auch braucht, überall auf der Welt arbeiten können, überall viel Geld verdienen und dass du ihnen deswegen was wirklich Einzigartiges bieten musst, damit sie das bei dir machen oder in deinem Umfeld. Und ich würde sagen, es gibt wenig einzigartigere Orte als Venedig, der Lido von Venedig, Sandstrand der Adria auf der einen Seite, die Lagune auf der anderen Seite, 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Also wirklich großartig. Das Zweite ist, dass man seit Corona draufgekommen ist, dass disruptive Innovationen weniger gut stattfinden, wenn du in Videokonferenzen festhängst. Das heißt, dass es für den Innovationsfunke das berühmte Gespräch an der Kaffeemaschine braucht. Das heißt, dass du gemeinsam lebst und arbeitest. Und deswegen dieser Campus-Gedanke. Und der dritte ist, muss man ehrlicherweise sagen, Italien macht schon eine sehr schlaue Ansiedlungspolitik für helle Köpfe. Wenn du Forscher bist, egal ob universitär oder in einem Unternehmen, und du verlegst deinen Lebensmittelpunkt nach Italien, zahlst du 10 Jahre eine um 90% verminderte Einkommensteuerbemessungsgrundlage. Das stelle man sich mal vor. Gleichzeitig ist die Ansiedlung für vermögende Personen in Italien sehr begünstigt, mit einem sehr niedrigen Steuersatz, pauschal. Und das Dritte ist, dass die Lohnnebenkosten in Italien um einen guten Prozentsatz geringer sind als in Ländern wie Österreich oder Deutschland. Die haben da schon einiges richtig gemacht und in der Kombination mit diesem weltweiten bekannten Magneten Venedig haben wir uns dann für diesen Standort entschieden, der jetzt nicht leicht umzusetzen ist aufgrund der Geografie, aufgrund der Historie, aufgrund von Denkmalschutzvorgaben, aber ich glaube, das wird eine Perle und sowas wie das Silicon Valley der digitalen Medizin Europas.
Spannendes Projekt. Auf die Zeit schauend, auch wenn es mir leid tut, weil ich gerne weiterreden würde mit dir, müssen wir schon langsam zum Schluss kommen. Kurze Antworten. Was war das Beste, was deine Regierung zustande gebracht hat, ganz konkret?
Boah, also in der Regierung 1 würde ich spontan sagen, der Budgetüberschuss. In der Regierung 2 würde ich sagen, die Steuerreform, wo Körperschaftssteuersenkung drinnen war und viele andere Dinge.
Wenn du nochmal Finanzminister wärst, was würdest du am ersten Tag anders machen?
Ich würde mehr KI einsetzen.
Wie schaffen wir es, dass wir Österreich und auch Europa, wenn wir jetzt einmal Italien und Venedig ausklammern, wiederum auf die Überholspur zurückbringen?
Indem wir uns auf unsere eigentlichen gemeinsamen kulturellen Wurzeln mehr besinnen.
Nur kulturelle?
Ich glaube, da steckt extrem viel dahinter, nämlich auch das Bewusstsein, dass Demokratie kein Naturgesetz ist und dass man auch Dinge hinter sich lassen kann, wenn sie nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel viele liebgewonnene Institutionen.
Das heißt, der Reformgedanke, ich komme zurück, immerhin auch ein tagespolitisch aktuelles Thema, Martha Schulz wird jede vierte Stelle in der Wirtschaftskammer nicht mehr nachbesetzen. Das ist, glaube ich, ein großer Schritt für die Kammer, großer Schritt im Zweifel auch für die Kosten und somit auch für eine Entlastung der Unternehmer.
Stellt sich zufrieden?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das so kommt, und das ist jetzt, glaube ich, die zweite große Maßnahme, die sie angekündigt hat, dann kommt sie dem nach, was sie versprochen hat im Jänner. Wir haben ja auch immer nur die Institution kritisiert. Ja. Es war ja auch ein mediales Missverständnis oder gerne so kommuniziert, dass ich da eine Vendetta mit dem Harald Mara gehabt hätte. Das war nie das Thema, sondern das Thema war schlicht und ergreifend zu sagen, eben, und die Wirtschaftskammer ist ein Beispiel, es ist die Arbeiterkammer, es ist die Ärztekammer, es sind viele andere Kammern in diesem Land, wo ich der Meinung bin, dass die so fett geworden sind, dass wir, wenn die alle ein bisschen schlanker wären und sich einem Fitnessprogramm unterzögen, Stichwort auch über Artificial Intelligence bestimmte Dinge, Dienstleistungen anbieten würden, wären sie effizienter, wären sie kostengünstiger. Präsidentin Anderl hat gesagt, jeder Arbeitnehmer in Österreich leistet pro Monat 11 Euro an die Arbeiterkammer. Und ich bin halt der Meinung, es ging ja auch um 5. Und wenn wir darüber diskutieren, dass eine Mehrwertsteuersenkung den Menschen pro Monat, glaube ich, 5 oder 6 oder 7 Euro bringen soll, dann wäre das schon mal bei der Arbeiterkammer ein weiterer Schritt. Das wäre in der Wirtschaftskammer, in der Ärztekammer wären weitere Schritte möglich. Das heißt, ich habe das einmal Daumen mal Pi überschlagen. Die Mittelstand werden über die Kammern 1,5 bis 2 Milliarden Euro pro Jahr entzogen. Und wären diese Gelder den Menschen verfügbar, da würde ihnen zur Verfügung stehen, würde das in Investitionen gehen, in privaten Konsum, dementsprechend eine wirkliche Wirtschaftsbelebung darstellen. So gesehen, um deine Frage zu beantworten, ja, ich finde es gut, dass Martha Schulz das macht. Ich freue mich, dass sie es schafft. Und die Frage wird jetzt sein, sind wir wieder beim Föderalismus, ob die Länderkammern nachziehen und ebenfalls effizienter werden. Ich glaube aber, ich traue ihr zu, dass sie stark genug ist, allen anderen Organisationen in der Wirtschaftskammer das schon noch zu verdeutschen. Gernot Blümel spricht darüber, was er getan hat. Zwischen dem Anspruch, den Staat zu modernisieren, und dem, was dann passiert ist, liegt eine Geschichte, die viele Fragen aufwirft, über Verantwortung, über Macht, über den Unterschied zwischen Idee und Umsetzung. Gernot Blümel hat sich dieser Diskussion bei Streitwert gestellt, nicht widerspruchsfrei, aber offen. Wir haben letztes Mal einen Gast gehabt, der gesagt hat, es wird viel zu wenig gestritten, deswegen ist es wert zu streiten. Gestritten haben wir nicht wirklich, aber ich glaube, wir haben gut und offen diskutiert. Genau solche Gespräche brauchen wir, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören. Danke, Gernot, für deine Zeit und dein Kommen.